SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 29.
22. Wir hatten uns von den elektrischen Aalen, von dem versehrten Alten große Erkenntnis erhofft. Und es hatte das Schicksal uns diesen Wunsch hohnlachend erfüllt. Was wir erfuhren, das war unsere Ohnmacht, waren die Grenzen unserer Kunst. Wir hatten geglaubt, in unseren Erforschungen dem Funken des Lebens, der Beseeltheit immer näher gekommen zu sein, und fanden uns nun wie Wanderer, welche ihren Weg nach einem fernen Stern gerichtet hatten, zwar weit gereist auf Erden, doch vom Fixpunkt stets getrennt durch unüberwindlichen Abgrund. Es will mir die Ära, die folgte, in der Erinnerung zusammenklumpen wie zu einem, höchstens zwei Jahresumläufen, so dämmerig, teigig und wenig differenziert durch Lichtspitzen des Außergewöhnlichen, geschweige der Freude sie war. Doch sagt mir der buchhalterische Kalendersinn, dass sie näher an nahezu einer Dekade währte. Ich begriff es damals nicht, denn es begab sich allmählich und Wochen, Monate hielten wir noch meist den Schein aufrecht, es habe sich wenig gewandelt, wir führten lediglich unsere gewohnte Arbeit fort. Doch die tiefe, zwischen uns nie ausgesprochene Ernüchterung trieb den Marquis und meiner selbst von da an in zwei widerstrebende Richtungen. Wir waren beide Männer des Handgreiflichen, der Vernunft, des erhellenden Lichts unseres Menschenverstandes. Doch in unserem Streben an eine Stelle gebracht, wo all diesem zu einem weiteren Voranschreiten zumindest das Werkzeug mangelte. Zwar gab keiner von uns die gründende Überzeugung auf, dass auch die letzten Schöpfungsgeheimnisse fassbar, beherrschbar wären. Doch wähnten wir uns nun Wilden gleich, welche mittels eines Einbaumes die Weltmeere erkunden mochten, an den falschen Ort ins falsche Zeitalter geboren, um mit unseren Mitteln das Ziel zu erlangen. Und unsere Ratlosigkeit trieb auf ihrer Suche nach Ausflucht in unterschiedliche Sphären. Der Marquis freilich vermochte nicht, den Horizont seines Eifers und Ehrgeizes zu bescheiden. Dies hätte ihm bedeutet, vor seinem Siechtum, vor der Vergänglichkeit die Waffen zu strecken, eingestehen zu müssen, dass er immer nur den kläglichen, ungewissen Aufschub im Ambitus seiner Menschenmöglichkeit gewusst, nicht die Unsterblichkeit. Sein Blick wandte sich, im Gegenteil, nur umso glühender und umso starrer aufs Höchste, machte sich umso blinder für das schwarze Nichts vor seinen Füßen. Da ihm aber das Licht der Vernunft nicht weit genug zu reichen vermochte, begann der Marquis sich in die Schatten und Schwaden des Okkulten und Arkanen zu wagen, die Pfade des Sinistren zu erwägen. Er, der stets gespottet hatte über die Leichtgläubigkeit der Madame Dü, die sich Visionen einreden ließ von der Wiedergeburt in einem anderen, mit Engelshilfe gezeugten Leib und sich dafür abschwatzen ließ reichlich von ihrem Vermögen. Er, der Feigste, der Comte de Saint-Germain, entrate in Gesellschaft nicht deshalb irdischer Mahlzeit, weil er hinreichend von höheren Mächten gespeist werde, sondern weil er bei jedem Bissen fürchte, es entgingen ihm damit Sekunden, die er sonst mit seinem Geschwätz füllen könnte. Dieser ratioanbetende Marquis begann nun selbst, den Ramonjui, Agrippa, Philaletes, Sendivogius zu studieren, sich mit Polyphilo in Traumgärten zu verirren. Es war, als wäre im Geist und Gemüt des Marquis eine Ankerkette geborsten. Immer weniger schien er ein Mann des Gewissens, welcher sich mit Bedacht und Vernunft selbst seine Grenzen setzt, in schwankender Hoffnung, die Rechenschaft dafür möge eines Tages nicht gar zu herbe ausfallen. Immer unerfindlicher, immer maßloser wurden seine Versuche, sein Wirken. Da ich im Gegensatz zu Ariane, welche mit wohl skeptischer, doch zunehmend die unheimliche Weite dieser neuen Horizonte bestaunender Neugier, zumindest seine Lektüre teilte, meiner selbst keine nähere Kenntnis suchte der arkanen Lehren, wähnte ich zunächst immerhin dort Erklärung für manch Dinge, welche meinem bloßen physikalischen und anatomischen Verstand gar fremd und seltsam schienen. Und noch waren die wahrhaft bizarren Exempel selten genug, meist durch Wochen der vertrauteren Forschungen voneinander geschieden, dass ich auch ihnen einen zumindest okkulten Sinn und Zweck zuschrieb. Was mochte sonst der mit faustgroßen Kristallen gefüllte Schweinekadaver bedeuten? Was der Leichnam einer Frau, welchem die abgeschnittenen Hände durch ein Büschel Vogelkrallen ersetzt waren? Was der uroborische Ring eines Dutzends aneinandergenähter Hundemägen? Wahrhaft stutzig ließ mich erst werden, dass ich mitunter den Marquis seiner selbst aufschrecken und sein Werk vor sich anstarren fand, als sei ihm dieses in einem Traume zugekommen und als wisse auch er nicht recht, was es ihm für einen Sinn bergen sollte, und dass ich dann nicht selten das betreffende Chimärengewese andern Tags verschwunden sah, meinen Meister zurückgekehrt zu irgendeinem besonders maßvollen, nüchternen Experiment. Da dämmerte mir, es möge sich eingenistet haben in der Brust des Marquis ein Wesen, welches sich gierig gütlich tat an seiner Verzweiflung, von welcher es reichlich zu zehren gab, jedoch verschlingend auch alle Richtung gebende Vernunft, alles Einhalt gebietendes Gewissen. Mich hingegen drängte es in die Besinnung auf mein ureigenstes Können, meine erste Leidenschaft. Seit ich dem Marquis seinen neuen Arm verfertigt, hatte ich mich gleichsam verloren, war zum Anatom, Chirurgus, Naturkundler und dergleichen geworden und war all dies weder schlecht noch ohne Neugier, doch nie in Meisterschaft und brennendem Eifer. Ich war Helfer des Marquis, durfte es sein in stolzer Gewissheit, dass wenige diese Aufgabe würden besser ausführen. Doch eben nicht mein eigener Herr in einem Metier, in welchem niemand mir gleichkam. Ich empfand in mir zusehends den Drang, aller Metaphysik zu entsagen, und wo ich den Funken des Lebens nicht zu erhaschen vermochte, ihn schlicht mit meiner Kunst täuschend nachzubilden, in aller mir nur möglichen Vollkommenheit. Anders gesagt, den Marquis verließ die Geduld. Er mochte das Gemessene nicht mehr leiden, nicht die kurzen und sorgfältigen Schritte, das mühselige Tasten. Es gierte ihm nach äußerster Maßlosigkeit, danach mit einer wagemutigen Geste allen Schleier zu zerreißen und das Ganze zu greifen, an sich zu zerren. Wogegen ich die Geduld wiederfand, jene Geduld des Uhrmachers, am kleinsten und feinsten zu feilen, jedes Haarbreit zu wägen, sich das Gesamte zu fügen, aus dem intrikatesten Zusammenwirken dutzender, hunderter, einzelner Teile und Kräfte. Es hätte uns dieses wiedergerichtete Streben womöglich entzweit oder noch weiter entzweit, hätten wir nicht einen gemeinsamen Gegenstand gefunden, an welchem sich unser beider Eifer entzündete. Keiner hatte es auszusprechen bedurft, dass die Zeit vollends vorüber war, in welcher wir unseren Geist und unsere Kunst weiter am Studium der Gliedmaßen abnutzen sollten. War das Siechtum des Marquis nicht besiegt, und man musste ihm nur ins Antlitz blicken, um zu ahnden, dass er keinen solchen Triumph in sich verspürte, so hatten wir uns zu rüsten und Wehr zu errichten gegen einen Einfall der Pein ins Innerste seines Leibes. Dort selbst aber schien uns beiden, obgleich aus je anderem Grunde, eine Kammer des ersten und stärksten Schutzes am würdigsten, jene des Herzens. War es von allen Organen doch schlicht jenes, dessen Wirken so deutlich beobachtbar war und dessen Nichtwirken so klar Leben schied vom Tode? Jenes, von dessen Wirken am offensichtlichsten der gesamte übrige Organismus abhängig war. Den Marquis jedoch leiteten von dieser einfältigen Erkenntnis weiter die Poeten, Alchemisten, Vorväter und Mystiker, von denen gar viele im Herzen einen Sitz der Seele, des Geistes wähnten, ein Portal zu den verborgenen Sphären. Ich wage zu zweifeln, dass der Marquis sich solch Glaube je zur tieferen Überzeugung machte, er je wahrhaft der verehrten Vernunft abtrünnig ward. Doch er war wie einer, der ein geliebtes Kleinod vermisst. Nachdem er wieder und wieder dessen leere Schatulle abgesucht, dann die Truhe, in welcher selbige lag, dann das Zimmer, aus welchem er das kostbare Stück nie entfernte, trieb es ihn in all die anderen Gemächer des Hauses, nicht weil er es für wahrscheinlich hielt, dort fündig zu werden, sondern weil er alles Naheliegende erschöpfte, jedoch nicht zu rasten, resignieren vermochte und ihn das Stöbern im Abseitigen immerhin mit einem Hauch letzter, absurder Möglichkeit lockte. Meine eigene Einlassung auf Justas Herz als Mittelpunkt meiner weiteren Bemühungen geschah hingegen aus weitaus prosaischeren Gründen. Wir hatten wahrhaft genügend Leiber geöffnet, seziert, dass ich gewahr ward, wie wenig im Inneren der Fleischeshöhle meinem Metier als Uhrmacher, meinem Naturell des Mechanikers, zugänglich war. Da schlang sich glitschendes Gekröse, da gärten und westen Säfte und Humore in schwammgleichem Gewebe. Selbst wenn wir Zweck und Wirken all der Organe enträtselten, wäre es weit jenseits meines Handwerks gewesen, ihnen ein künstliches Pendant zu erschaffen. Das Herz alleine, das war immerhin verwandt mit dem, was ich von den Gliedmaßen kannte, denn wenn man seine Fasern unter dem Mikroskop betrachtete, so glichen sie ganz jenen gewöhnlicher Muskeln. Und obgleich alles Blut es durchfloss, so hatten wir in unseren Studien nie einen Hinweis zu finden vermocht, dass das Herz den kostbaren Saft wandelte. Je länger wir forschten und probten, je überzeugter gaben wir uns von der einstigen Häresie Harveys und Malpighis. Es schwappte und floss das Blut nicht in einer Ebbe und Flut durch den Leib, sondern in einer Art steten hydraulischen Kreislaufs. Und es war wohl das Herz recht eigentlich nichts, denn dieses Umlaufens unablässige Pumpe. Die Hydraulik jedoch, wenngleich nicht mein ureigenstes Feld, war wie die Pneumatik gleichsam eine nahe Base meiner Mechanik und ihren Begriffen und Materialien nicht gänzlich unzugänglich. Ich wäre ein völliger Narr gewesen, meine Kunst an Lunge, Gedärm, Leber zu erproben, dergleichen mit dem Herzen zu wagen, ließ mich lediglich fühlen wie ein frevlerisch hochmütiger Narr. Ich erzählte bisher lediglich vom Divergieren der Wege des Marquis und meiner selbst. Doch ebenso schien Ariane sich in jener Epoche unseres Zusammenlebens gleichsam von unserer Reise der Erkenntnis zu verabschieden und einen Pfad ganz quer zu den unsrigen zu wählen. Das letzte Mal, soweit ich zu erinnern vermag, dass sie sich zu uns in den Keller gesellte, war kurz nach dem Verschwinden des Alten. Da stund Ariane lang und schaute Mael dabei zu, wie dieser die große Holzbank mit Pottasche und Drahtbürste von den Spuren unseres unglückseligen Gastes reinzuwaschen suchte. Ich weiß noch, dass ich sie schließlich bei einem Blick ringsum ertappte auf all die Instrumente, Apparaturen und Präparate, auf den leeren Aalbottich, auf die bauchigen Flaschen voller geheimnisvoller Lösungen und Essenzen fremder Gifte, und dass ich da etwas in ihrer Miene, ein winziges Nicken ihres Hauptes zu beobachten meinte, welches mir den Gedanken eingab, soeben fasste sie einen Entschluss. Und in der Tat schien Ariane fürderhin Abstand zu nehmen von allem grausamen, blutigen Alltag unseres Geschäftes. Sie zog sich zurück nicht allein aus unserem Hades der Aufklärung, sondern ebenso aus all jenen Gesprächen, in welchen wir dessen leibliche, kreatürliche Einzelheiten mit hinauf beförderten ans Tageslicht. Nun werdet ihr womöglich glauben, dass durch die Episode mit dem Alten wir den Bogen überspannten und selbst Ariane unser Treiben frevlerisch fand, sie sich abwandte von uns in stiller Empörung, als Mitverschwörerin aus unserem Zirkel verabschiedete, uns nichts zu werden, denn duldsame Hausfreundin. Kurze Weile hegte ich meiner selbst solchen Verdacht, begriff jedoch sehr bald, dass ich damit das Gegenteil der Wahrheit traf, begriff's mit Erleichterung, nur um darob in neue, andere Beunruhigung zu verfallen. Denn was ich in Ariane erkannte, war ein Wunsch, nicht mehr den Blutzoll, den grausamen Preis zu wissen, ihre Sinne zu verschließen vor den flehenden, brechenden Augen, dem kläglichen Wimmern, dem zitternden, letzten Beben der Kreaturen, dem Dunst dampfenden Bluts und Exkrements, verwesenden Fleisches, damit sie den Zweck jener erbarmungslosen Mittel weiter schrankenlos gutheißen mochte. Nicht Empfindlichkeit trieb sie unserer Wirkstätte fern, sondern eine Entschlossenheit, nichts mehr an sich dringen zu lassen, was geeignet gewesen, in ihr Mitleid, Barmherzigkeit, Zweifel zu erwecken. Ariane ward gleich einem Gourmand, der die Küche und erst recht den Schlachter scheut, um sich nicht den Appetit zu verderben. Ihr lag gänzlich fern, uns in unserem Tun Einhalt, Mäßigung zu gebieten. Im Gegenteil duldete sie es nicht, von uns Zaudern, Selbstkasteiung, einschränkendes Abwägen zu vernehmen. Wann immer ich oder gar für ihn so selten der Marquis ein »Ist's wahrhaft notwendig?« ein »Wär's zunächst nicht vernünftiger« fallen ließ, rief uns Ariane zur strengen Pflicht, spornte, peitschte uns ermahnend voran. Mitunter wollte es mir erscheinen, sie habe anstatt des Marquis die Last des unermüdlichen Eifers auf sich genommen, ward zu jener Stimme des Willens, welche in ihm selbst zu verstummen drohte. Eines Abends, als Ariane in meinen Armen lag und wir beide uns in dem zufriedenen Dämmer sonnten zwischen zur Neige erschöpfter Lust und seiden herangleitendem Schlaf, stellte ich sie, beiläufig und zärtlich tuend, zur Rede. »Sagt, meine Liebste, weshalb eigentlich seid ihr gar so eifrig geworden, dem Marquis und mir keine Rast und keine Schranke mehr zu gewähren in unserem Werk?« flüsterte ich. Ariane ließ sich nicht von der Täuschung verfangen, dies sei mir ein eben erst vorübergehuschter, wenig bedeutender Gedanke. Sogleich entriss sie sich dem Dunst des aufsteigenden Schlafs, wandte sich zu mir, stützte sich auf einen Ellenbogen hoch, mir besser ins Antlitz zu schauen. »Dies müsst ihr wahrhaft fragen?« prüfte sie mich in Blick und Wort. Meine Scharade des Halbschlafes aufrecht erhaltend, tat ich lediglich die Augen weiter auf und blickte Ariane groß und unschuldig an, während sie nachsetzte. »Ich glaubte, er sei euch lieb und teuer, und ihr wüsstet, was ihm treut, wenn ihr fehlt in eurem Streben. Nun war ich doch zur Verteidigung genötigt. Freilich weiß ich's, und freilich tue ich mein Äußerstes, ihm das Leben zu erhalten.« »Euer Äußerstes?« zweifelte Ariane. »Nun«, versetzte ich nach kurzem Nachsinnen, »alles, was ich in den Grenzen meiner Kunst und meines Gewissens vermag.« Sie aber nahm dies nicht als Bekräftigung, sondern hörte Einschränkung darin. »Ihr setzt also Grenzen?« Es klang darin eine schneidende Enttäuschung. »Ihr würdet nicht Himmel trotzen und Hölle, um das Leben eines Menschen zu streiten, der euch lieb ist?« »Dieselben Grenzen doch bloß, die mir gesetzt wären, ginge es um mein eigenes Leben«, rechtete ich, nun selbst gänzlich zur Wachheit zurückgerufen, mich aufsetzend. »Also Grenzen«, schüttelte Ariane das Haupt. »Und wenn euch das eigene Leben noch zu billig wäre, ihr euch da noch so leicht geschlagen gebt, ihr würdet nicht gegen die letzten, ehernsten Schranken Gottes, der Welt, des Teufels anstürmen, ginge es um das Leben eines wahrlich geliebten anderen Menschen?« »Glaubt nicht, ich liebte den Marquis zu wenig. Doch was sollte ich gleich für wen, was vermöchte ich mehr zu tun, denn ich es für meiner selbst täte?« Ich wusste es in jenem Moment wahrhaft nicht und empfand selbst, dass ich damit eine Prüfung gefehlt. Ariane blickte mich an mit liebender Traurigkeit, wie man ein Kind anblickt, von welchem man eben begriff, dass es des eigenen Erbes nicht würdig sein wird. Mit einer Hoffnung, welche man zwar nie gänzlich aufzugeben vermag, doch nun gewiss sinnlos weiß. Ich fand mich pikiert von Arians Engagement. Auf eine mir selbst zunächst schlecht erklärliche, schamvolle Weise pikiert. Mein Herz befragend, begriff ich schließlich, dass ich mich von Arians leuchtendem Vorbild meinerseits in ein anklagendes Licht gerückt sah. Denn weshalb hatte ich versäumt, dem Freund, Meister, Herrn ähnlich eifrig zuzusprechen, ihn zum Kampfesmut anzustacheln? Doch selbst als ich diese Schmach aus meinem Gemüt dividierte, blieb mir eine weitere Note des Unbehagens. nämlich darob, was es mir über die Zuneigung Arians zum Marquis verraten sollte, dass sie jene Schrankenlosigkeit einforderte, an welcher ich verzagte und versagte. War dies wahrhaft lediglich eine Innigkeit, wie sie einem Gönner und verehrten Freunde gebührte? Oder eiferte gar Arian so sehr um das Leben des Marquis, weil es ihr lieb war in mehr denn höchstens platonischem Sinne? O, ihr erkennt freilich, welch alter, in Verbannung geglaubter Gefährte da wieder das lauernde Haupt hob in mir. Und das war noch immer gleich. Einmal aus dem Schlummer erweckt, ließ die Eifersucht sich weder von liebendem Vertrauen noch gar von der Vernunft wieder einlullen mit beschwichtigendem Gesäusel. Nicht, dass ich sogleich im Ernst geglaubt hätte, es habe sich hinter meinem Rücken eine Romanze entsponnen zwischen meiner Liebsten und dem Marquis, doch dem Verdacht war es gleichgültig, dass ich ihn anfangs für widersinnig befand. Ihm genügte es vollends in der Welt, in meinem Hirn und Busen zu sein und sich dort Woche um Woche, Tag um Tag fester zu setzen, von der spinnwebdünnsten Fadenscheinigkeit zur feisten Made zu wachsen. Wie einfältig war ich doch in meiner Hoffnung, der Eifersuchtswurm müsse bald wieder kläglich verenden, weil er kaum Brosamen zu erschnüffeln vermochte, sich satt zu schmatzen. Arian gab mir keinen Anlass zu meinen, sie empfände die gleiche Art der Zuneigung oder mehr gar zu dem Marquis wie zu meiner selbst. Und es ließ der Marquis keinen Unterschied erkennen, in seiner großen, herzlichen Freundschaft zu Arian wie zu mir. Doch wo die Eifersucht keinen Beweis finden mag, da glaubt sie gern an eine besonders tückische Verschwörung. Und wo einem der andere die Zurücksetzung nicht antun mag, über welche man sich empören kann, da sucht man sie sich eben selbst. Ich erwähnte, dass Arian den Rückzug übte aus den blutigen, grausam wütenden, wühlenden Tagesetappen unserer Bataille um Erkenntnis. Dafür war sie umso erpichter, uns des Abends auf andere, hellere Gedanken zu bringen, unsere Gemüter zu erquicken und eine Weile auf die freudigen Seiten des Daseins zu geleiten. Auf dass wir andern Tags, wieder wissend, wofür sich ein längeres Leben lohne, mit erfrischtem Mut ruchloser zurück in die finstere Schlacht ziehen mochten. Meiner selbst hatte es beim Piquet stets am rechten Eifer gemangelt, Fortuna jedes kleinstmögliche Quäntchen an Berechenbarkeit und Strategie abzutrotzen. Dass ich nicht erkennen und erinnern wollte, ob ein Stich auch billiger zu haben war, vermochte den Marquis in eine nur vorgeblich scherzende Rage zu treiben. Und obgleich das Kartenspiel eine der Vergnügungen war, zu der Mael sich am bereitwilligsten hinzugesellte und ihm durchaus eine natürliche Gabe für dessen Finessen eignete, so nahm doch auch er jeden Gewinn wie Verlust mit egalem Gleichmut. In Arian aber hatte unser Gönner eine ebenbürtige Gegnerin gefunden, die seinen Geist, sein Geschick, sein Glück bis auf den letzten Punkt herauszufordern, wenn nicht gar in den Schatten zu stellen vermochte. Und dies ähnlich liebte, sich hineinzusteigern in all die bedeutungslosen Niederlagen und Triumphe. Nicht gänzlich anders erging es mir mit der Musik. Oh, ich war durchaus ein Freund der kunstvollen Töne, war durchaus zu bewegen von Melodie und Harmonie. Zumal, wenn diese von der Kehle, den Fingern meiner Geliebten im golddunklen Kerzenschein unseres Salons beschworen wurden. Sobald Arian sich als eine so gelehrige wie begabte Tochter der Polyhymnia zu erkennen gab, hatte der Marquis ihr ein kostbares Spinett von G zum Geschenke gemacht, ein prächtig verziertes Instrument, auf der Innenseite des Deckels mit einer Darstellung der Galatea bemalt. Und ich genoss es freilich, wenn uns Arian darauf Suiten und Sonaten zum Besten gab, wenn sie sich selbst in Liedern und Arien begleitete, mit jener wahren Empfindung, schlichten Beredtheit, welche bewirken, dass man die Musik nicht allein als einen Akt vollkommener Dressur bewundert, sondern als eine Sprache von Seele zu Seele hört. Doch erlangte dies mir nie jene Bedeutung, welche ihm für den Marquis zukam. Denn er war einst selbst ein wohl mehr denn leidlicher Amateur. Und auf dem verwaisten Fleck, wo nun Arians Spinett stund, war einst das Heim seines eigenen Instruments, welches er schließlich verbannte, da ihm dessen steter Anblick zu viel Pein bereitete, seit ihm die Gabe genommen ward, seiner selbst dessen Saiten zum behenden Singen zu bringen. Wenn es etwas gab, wo ich unsere Freude gleich glaubte, unseren Genuss ähnlich tief, dann war's, wenn uns Ariane die Vorleserin gab. Ihre ingeborene Musikalität, der fließende Wohlklang ihrer Stimme, trugen nicht minder auch Verse und Prosa, welche nicht zu Tönen gesetzt waren, wussten einen Rhythmus und wohlgewählte Bögen, wussten Ritardando und Accelerando auch aus der bloßen Folge von Silben, Worten, Sätzen zu kitzeln. Sie vermochte den trockensten Worten Geist und Leben einzuhauchen, didaktischen Fabeln reiche Farbe zu geben, den hanebüchensten Romanzen einen Anstrich von Würde und Wahrhaftigkeit. Und mochte sich ein Band resistent erweisen gegen Arians wackerste Kunst, so machte sie sich, und damit nicht minder uns, ein Vergnügen daraus, mit florettgleicher Ironie seine absurde Geschichte, eitel geblähte Prosa, sein hassenswertes Personal vor unseren Ohren der Lächerlichkeit preiszugeben. Doch selbst in diesem Genuss gab es zwischen Ariane und dem Marquis eine Verbindung, welche mich außenstehend fand. Beide liebten die griechischen Dramen, deren Strenge und Schicksalsgezwungenheit mir nicht als edle Größe erschienen, sondern Gestelztheit. Freilich, weil ihnen in meinem Gaumen noch immer der Staub meiner Schulstube anhaftete, ich in ihrem paukenden Metrum das Aufstampfen des Rohrstocks vernahm. Nun werdet ihr fragen, mit gutem Recht, wo war in all dem jene Zurücksetzung, Beleidigung, von welcher ich sprach? Was lag in all dem denn gemeinsame, freundschaftliche Zerstreuung und Ergötzung, welche lediglich das geringe Ungleichgewicht von zufälligen, absichtslosen Vorlieben kannte? Und ich eben muss antworten, wer sucht, der wird finden, zumal wenn es im Lichte der Eifersucht tut. Wenn Ariane und der Marquis sich im Kartenspielen erhitzten, so strebte ich nicht etwa, ihren Eifer auch mir zu eigen zu machen, sondern zählte grimmig anstatt der Punkte jedes einzelne gemeinsame Auflachen Arians und des Marquis. Wenn ob eines rührenden Liedes dem Marquis eine Träne aus dem Augenwinkel entkam, ließ mich dies nicht meinerseits wohlig erschauern, sondern vertrieb mich aus eigener Gerührtheit, ließ mich lauern auf jedes dankbare Lächeln, welches zwischen dem Freunde neben mir und der Geliebten am Spinett hin und her gehen mochte. Und wenn man mich fragte, was denn meine Wahl wäre, aus unseren Regalen voller Bücher es zu Gehör zu bringen, so sagte ich oft, mir sei dies ganz egal. Um mich dann zogen sie einen Sophokles, einen Euripides hervor, recht zu grämen. Zunächst freilich genoss ich daran lediglich den Stich, mich ausgeschlossen zu fühlen, Mitleid zu haben, mit mir, ach, so einsamem, ungerecht traktiertem. Doch mit der Zeit verfiel ich auf den Verdacht, es möge nicht lediglich Achtlosigkeit sein gegen mich, welche hier am Werke war. Was, wenn es Missachtung war? Wenn Ariane mir ihre Zuneigung mit Vorsatz entzog, weil sie diese einem in ihren Augen würdigeren zu widmen hatte. Diesen Schritt erst getan, gab es für die Eifersucht nur noch Bestätigung und Bestätigung und nichts mehr, was ihr zu widerreden vermochte. Waren Ariane und der Marquis freundschaftlich zueinander, sagten sie nur ein liebevolles Wort, lachten sie nur über den gleichen Scherz, berührten sie sich in flüchtiger Bekräftigung eines geteilten Gedankens, so gab mir dies sogleich blutwarme Brocken, den knurrenden Verdacht damit zu füttern, es müsse dies alles Anzeichen sein für mehr. Blieben die beiden jedoch nichts denn freundlich und höflich im Umgang, oh, wie viel Ärger! Denn was konnte dies sein, denn reinste Verstellung? Hieß es nicht erst recht, dass sie etwas zu verbergen hatten und dass sie mein Lauern bemerkten und voller Heimtücke nun mir ein Theater vorspielten der wohlwollenden Gleichgültigkeit? Es ist, so bedacht, die Eifersucht recht eigentlich eine Religion. Wie der wahre Zelote findet sie in der kleinsten Alltäglichkeit zugleich höchste Bestätigung ihres Glaubens. Wo nämlichem jedoch Widerspruch treut, da gilt ihr dieser als prüfendes Werk des Verderbers und gleich zweimal Beweis der unumstößlichen Überzeugung. Damit ihr mir dies nicht irrig versteht, ich war nicht verzehrt von dem Gedanken, es würde mir der Marquis meine Ariane abspenstig machen. Doch ich war zu jener Zeit dem Marquis ähnlicher denn je. In uns beiden schwerte eine Saat des Übels, ein Gift schlich durch unsere Adern, und wir kannten nicht Stunde des wahren Ausbruchs noch wirksames Mittel dagegen. Auch wenn ich zunächst noch wohl wusste, in meinem Verstande wohl wusste, dass ich im eitlen, selbstgefälligen Unrecht war, so war womöglich die einmal freigekommene Bestie, wie knochendürr, räudig und hechelnd sie anfangs auch daherschleichen mochte, schon nicht mehr zu bändigen, und wir somit, damals bereits, allesamt verloren. 23. Den Marquis hatte mittlerweile im Gefecht gegen sein Verderben ein neuer Gedanke ergriffen. Wenn sich die Natur von uns das letzte Geheimnis des Lebensfunkens nicht wollte entreißen lassen, war es uns dann nicht stattdessen möglich, wie man die Glut des einen Feuers auf ein anderes, erloschenes zu übertragen und letzteres wieder anzufachen vermochte, diesen Lebensfunken nicht etwa nachzuschaffen, aus dem Nichts zu schlagen, sondern darin recht eigentlich dem Prometheus gleicher, ihn mitsamt seines Mysteriums zu haschen aus der Natur und ihn dorthin zu versetzen, wo er ausgegangen war. Gab es nicht manche Gräfin, welche sich alte, verrottende Zähne ziehen ließ, um an deren Stelle hart und weiß welche zu stecken, die man gegen gutes Geld einem jüngeren, niedereren Menschen herausrupfte, welcher lieber um einen Zahn ärmer war, denn dass er damit nichts zu beißen hatte? Und verwuchsen diese dann nicht zumeist gleichsam zu ihren eigenen? Und war es dem Dr. Hunter einmal mehr des Marquis bewundertes Vorbild, nicht geglückt, die Testes oder den Sporn eines Hahnes auf einen anderen Vogel zu pfropfen und dort weiter gedeihen zu sehen? Ja, sogar einen Sporn einem fremden Tiere auf die Stirne zu flicken, so dass jeder Hahn dann wie zum Kampfe gerüstet mit krallenbewehrtem Kamm einherstolzierte? Wenn all dies möglich war, vermochte man dann nicht, dies kühn weiterzudenken und zu hoffen auf eine noch viel unerhörtere Wechselbarkeit der Leiber, der Glieder, der Innereien? Hieß nicht bereits das, was Hunter vollbracht, dass nicht etwa jedem Wesen sein einziger und eigener Kern der Beseeltheit zugedacht, sondern dass die Animiertheit teil- und multiplizierbar war? Und es uns somit nicht nötig, eine ganz neue, okkulte Quelle für sie aufzutun, sondern wir nur verstehen mussten, sie dort abzuschöpfen und in andere Kanäle zu leiten, wo sie bereits freimütig und quicklich floss. Es machte mich schaudern, als mir der Marquis über Monate des eigenen aufdämmernden Begreifens in unfertigen Flicken diese Gedanken unterbreitete. Oh, ich schauderte nicht etwa, weil sie mir eine Heiligkeit des einzelnen Lebewesens beleidigt hätten. Nein, just im Gegenteil. Mich ergriff die nackte Furcht, es könne sich dieser Weg als gangbar, vernünftig und wahr erweisen. Denn wenn es so war, und sobald der Marquis mir die Gedanken in den Kopf gesetzt, empfand ich eine in ihnen schlummernde tiefe Richtigkeit, wo blieb dann ich mit meiner Kunst? Was war dann mein ganzes Mühen um ein mechanisches, menschengemachtes Leben, denn eine alberne, armselige, unnütze Nachäfferei? Dass der Marquis in seinem Stochern nach Rettung mittlerweile auch auf den Pfaden der schwarzen Künste tapste, dass er den Stand der Sterne befragte oder hebräische Buchstaben auf die Sezierbank malte, ehe wir in unserer nüchternen, unseherischen Weise in den Eingeweiden einer Ziege lasen, das hatte uns nur so weit entzweit, als ich ihm darin nicht folgte und unterdessen meine eigenen, mechanischen Wege ging. Mein war stets die Welt geblieben der Vernunft, der natürlichen, unzweideutig erwiesenen Phänomene, der Schwerkraft, des Äthers, der vier Humore, des Phlogistons. Nie hatte ich Furcht, es könnten mir Alchemie, Kabbalistik, Sterndeuterei zuvorkommen und einen Erfolg streitig machen. Dies aber, dies Neue und Andere, das wohl für fromme, gewöhnliche Leute erst recht und viel mehr klingen musste wie schwärzeste, widernatürlichste Hexerei, dies mochte schließlich den Keil ansetzen, den Marquis und meiner selbst fürwahr zu entzweien. Freilich war meine Furcht so verfrüht wie die eines Schiffskapitäns, welcher sich den Hals verrenkte beim ersten Aufsteigen der Montgolfiere und sogleich sein Dasein bedroht sieht in der Angst, bald möchten die Menschen die Ozeane zu lüften, statt zur See überqueren. Doch schon plagten mich Tagträume, in welchen meine kunstvollen Eisenarme zum rostigen Unrat geworden, weil der Marquis sich ungleich geschmeidigere, gewöhnlichere Glieder frisch vom Schafott pflücken mochte. Und er mich mit mitleidigem Dank aus seinen Diensten entließ, auf dass ich mich unters fahrende Volk mischen solle und mit meinen Schöpfungen durch die Lande ziehen, wie einst Vaucanson mit seiner kotenden Ente. Was ich in jenen Wochen alles an Entzweiung zu empfinden begann, von Ariane, vom Marquis, von Ariane und dem Marquis, dies hätte mir Alarm und Anlass sein mögen, sogleich den Anriss zu flicken, die anklaffende Verwerfung zuzuschütten, solange sie noch klein waren. Ich hätte zu Ariane sprechen können von meinem Verdacht und bin gewiss, sobald ich ihn in vernehmbaren Worten ans Tageslicht gezerrt, wäre er mir grotesk und armselig erschienen. Ein Dämon der Nacht mit ledrigen Schwingen, glühenden Augen, nattern Fängen, dessen Missgestalt im hellen Mittag sich als schrumpelige, glubschende, mit brüchigen Nadelzähnen schnatternde Kaulquappe entpuppte, welche man allein aus barmherzigem Mitleid unter dem Absatz zertrat. Damals wäre wohl meine Eifersucht noch so durchscheinend, ungepanzert im Ei geschwommen, dass ein einziges Lachen von Ariane ihr den Garaus gemacht. Ich hätte meine Eitelkeit hinabwürgen können und dem Marquis auf seinem neuen Pfade dienstbar folgen, den Stolz meiner ureigenen Kunst hintanstellend. Anstatt immer mehr Mael die Rolle des ersten Assistenten aufzubürden in den blutigen Versuchen, während ich meiner selbst in meinem gesonderten Kellerkämmerlein an der Uhrmacherbank hockte, über meine verwegenste, neueste Erfindung gebeugt in sturem Trotz. Jedoch, so sehr ich der einsame Retter sein wollte, so wenig wollte ich wohl im dunklen Grunde meiner Seele aus meiner Einsamkeit errettet sein. Ich hatte mich immer, seit ich zu denken vermag, fremd gefühlt in der Welt und in dieser Fremdheit eine Überlegenheit erblickt gegen diese Welt und die Menschen. Konnte man sich denn ein einsameres Wesen nur denken, denn Gott, der alles, was ist, aus sich selbst alleine erschuf und darüber nun kein Gleiches kennend herrschte und thronte? Und war somit am ähnlichsten ihm nicht der einsamste Mensch? Viel zu spät wäre es in meiner Beichte, mir nun noch schmeicheln zu wollen. Ich vermag lediglich zu reklamieren, dass damals zwar die falschen Empfindungen meine Advokaten waren, ich ihnen jedoch im treuen Glauben meines Rechtes folgte. Dass ich heute die, wenn ihr so wollt, Erbsünde meines Charakters erkenne, sie euch haarklein auseinander zu dividieren vermag, das verdanke ich allein dem Umstand, das Ende, das furchtbare Ende des Ganzen zu wissen. Und dass es mich dazu verdammte, Jahre um Jahre in, bitte verzeiht mir die Geringschätzung eurer werten Gesellschaft, der wahrhaften und gänzlichen, nachsinnenden Einsamkeit zu verbringen. Will sagen, ich muss es euch eingestehen, dass ich damals mich auf die Seite der Einsamkeit schlug, dass ich die ersten Spalten, die dünne Spitze des Keiles erkennend, bestenfalls untätig zusah, wie sich eine Kluft weitete und ich wohl mitunter mein Hammerschläglein dazutat. Gänzlich gärten meine Launen wohl dennoch nicht allein in meinem Innersten hinter unlesbarer Miene. Denn wenn Mael abends bei uns saß, so fand ich nun oft seinen Blick auf mir ruhen, einen fragenden, forschenden Blick, welcher zu wittern schien, um dann in Sorge zu meiner Geliebten, zu seinem Meister zu gehen, deren Sorglosigkeit betrachtend, wie eine Löwenmutter auf ein Rascheln im Gebüsch schauen mochte, unweit ihrer ahndungslos spielenden Jungen. Ich werkelte unterdessen umso vernunftvoller, gewissenhafter an meinem neuen, hochgesteckten Ziele, der Erfindung und dem Bau eines mechanischen Herzens. Es wäre wohl bewundernswertes Handwerk gewesen, jedoch keine wundergleiche Kunst, eine beliebige Pumpe zu schaffen, welche auf naturähnliche Weise Blut durch ein Aderngeflecht kreisen ließ, solange dies nicht in einem lebendigen Leibe zu geschehen hatte. Die wahre Schwierigkeit war es, auch von Größe und Form eine solche Pumpe mitsamt ihres Antriebs nach ihrem kreatürlichen Vorbild zu gestalten. Ich durchstöberte die Bücherregale des Marquis nach allem, was sie an Traktaten über die Hydrostatik und Wasserkünste beherbergten, mühte mich durch die Schriften von Torricelli, Pascal, Lacroix und fand doch wenig, was mir irgend dienlich sein mochte, gewidmet, wie es in der Praxis war, der Kanalisierung, der Irrigation, den Wasserspielen und Fontänen, den Mühlenwerken. Kraft und Druck gewinnend aus der Elevation oder der Bewegung von Kolben. Das hätte wohl gereicht, um nach den Lehren von Harvey die Abstraktion eines Blutumlaufes im bewegten Modell darzustellen. Doch sah ich nicht, wie sich diese Prinzipien in einen animierten Leib würden verpflanzen lassen. Und was ich im Erschaffen des eisernen Armes gelernt über die Muskeln und ihren artifiziellen Ersatz, dies war mir leider ebenso mindere Hilfe. Denn es mochte meine Mechanik zwar recht kunstfertig den Zug an einem festen, über Gelenke verbundenen Skelett imitieren, das pochende Zusammenballen und Dehnen eines Muskels um eine hohle Kammer, inmitten seiner selbst jedoch, war eine gänzlich andere Sache. Ich will euch nicht den gesamten, langen und oft irrlaufenden Weg meiner Gedanken und Versuche auseinandersetzen. Doch ihr glaubt mir gewiss, dass ich weit öfter fehlte, weit öfter erfuhr, wie es nicht zu machen sei, denn dass mir der wohlfeile Erfolg vergönnt war. Und dass mein Fortschritt im Großteil darin bestand, Umkehr zu machen und eine nach der anderen die falschen Abzweigungen zu barrikadieren, hoffend, es müsse schließlich einzig noch unbeschritten, unversperrt der eine wahre Weg übrig bleiben. Mit der Zeit ward ich beinahe froh, dass sich des Marquis und meine Bemühungen ein Stück weit separiert hatten und ich nicht ständig direkt vor seinen Augen versagte, ihm nicht tägliche Rechenschaft schuldete. Der Marquis legte mir gegenüber eine scheinbar gleichmütige Geduld an den Tag. Mitunter nur machte er die zarteste Andeutung seines Interesses, gab sich aber sogleich zufrieden, murmelte ich Unverbindliches von der Art, es ginge langsam, doch stetig voran. Umso verblüffter war ich, als sich dies fast über Nacht zu wandeln schien. Ich erinnere mich jenes Nachmittags, da ich an meiner Werkbank hockte, gebeugt über wieder ein störrisches Stück Materie, welches sich nicht biegen, feilen, löten lassen wollte zu etwas Lebensgleichem, und hörte, wie der Marquis eintrat und sich hinter mir postierte. Ich war versucht, ihn schmoren zu lassen. Doch war ich durch seine stumm und starr drängende Gegenwart so abgelenkt, dass ich fürchtete, meinem misslingenden Werke noch überflüssigen Schaden hinzuzufügen. So wandte ich mich schließlich um und fragte mit betont verborgener Ungehaltenheit: »Ihr wünscht etwas?« »Oh«, antwortete der Marquis, als hätte ich ihn gerade überrascht, wie er seinen Gedanken nachhing. »Ich wollte nur einmal sehen, wie er vorankommt, mein Freund.« Und dann bei bemühtester Verstellung, doch in hörbarer Dringlichkeit: »Es geht doch voran, nicht wahr?« »Leidlich«, gab ich zurück, dass man darin sowohl leidlich gut als leidlich schlecht vernehmen mochte. Der Marquis nickte, als wolle er seiner selbst innerlich etwas bestätigen. »Ihr vermögt nicht etwa eine Schätzung zu geben, wann ihr euch einer Vollendung nähern mögt? Und sei es nur eines ersten Stückes, welches sich auf die Probe stellen ließe«, setzte er nach. Ich zuckte mit den Schultern. »Ich vermag euch zu sagen, wann ich dergleichen erhoffe und dass dies nicht zu fern sein sollte. Doch gehofft habe ich bereits viel bei diesem Werk und noch immer wusste es mir, diese Hoffnung an unerwarteten Klippen zerschellen zu lassen. Drum ist's besser, ich schweige dazu ganz, denn euch mit ins lecke Boot einer falschen Hoffnung zu laden. Also aber bald, glaubte sich der Marquis aus all dem das eine Fünklein Zuversicht. Abermals zuckte ich mit den Schultern. Ich gebe euch lediglich ein Versprechen, dies jedoch gerne. Ihr werdet der Erste sein, der's umgehend erfährt, wenn mir die Verkündung vergönnt ist eines Erfolgs. Wohl erkennend, dass mehr nicht zu holen war, ließ es der Marquis damit bewenden und verabschiedete sich im merklichen Widerstreit zwischen Enttäuschung und eifrigem Hüten des kleinen Fragmentes der Hoffnung, als wäre es ein Splitter vom wahren Kreuz. Es mag dies eine gar kleine, unbedeutende Episode erscheinen, doch weshalb sie mir nachhing, mir eine Wendung zu bezeichnen schien, das war das Bittstellerische in Haltung und Ton des Marquis. Stets war er mir als Mann begegnet, welcher seine Händel mit dem Schicksal selbst ausmacht, einer, der das Lauwarme nicht kennt zwischen dem Durchstreiten seines Willens gegen alle Fairnisse und dem mannhaften Fügen in das wahrhaft Unabänderliche. Wie er an jenem Tage da bei mir stund, hatte es die Anmutung von einem, der sich ausgeliefert sieht, aber noch auf wundersamen Beistand von außen hofft. Und ich vermag nicht recht zu sagen, weshalb ich sogleich begriff, dass dieser Haltung etwas Gefährliches eigne.